Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die USA sind die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Doch während einst eine breite Mittelschicht florierte, ist die Ungleichheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten 2025 so groß wie in keiner anderen westlichen Demokratie. Wie wenige Superreiche die USA regieren und ruinieren, darüber sprechen wir heute. Sandra Navidi, Sie sind deutsch-amerikanische Doppelstaatsbürgerin und Rechtsanwältin und Sie arbeiten und leben in New York und Sie beschäftigen sich unter anderem in zwei Büchern, die Sie geschrieben haben, die sehr erfolgreich gewesen sind, auch damit, wie die USA ticken und wie der Kapitalismus in Amerika funktioniert. Wie würden Sie denn die amerikanische Gesellschaft beschreiben? Wie tief ist das Prinzip dieses Kapitalismus in der DNA der AmerikanerInnen verwoben?
Jetzt würde ich Amerika als extrem gespalten bezeichnen. Der Kapitalismus ist eigentlich sehr in der DNA der Amerikaner und das liegt an der Einwanderungskultur. Hier kamen ja Menschen her aus der ganzen Welt und vor allen Dingen in den Anfängen der USA war es in der Hauptsache ein Überlebenskampf erstmal. Und so hat man eine Kultur, wo der Einzelne sich weniger auf die Gesellschaft verlässt, wo Individualismus großgeschrieben wird, wo gerade in den letzten Jahrzehnten auch das Prinzip einer Meritokratie propagiert wurde. Also jeder hat eine Chance und das ist eine faire, wettbewerbsbasierte Leistungsgesellschaft. Ich meine, das ist alles ein bisschen enttarnt worden als nicht so ganz zutreffend. Aber tendenziell sind die Amerikaner von der Mentalität her sehr kapitalistisch eingestellt, was ja zunächst mal nichts Negatives ist.
Und Sie haben gemeint, das hängt damit zusammen, dass eben auch so viele Menschen von woanders hergekommen sind, die ihr Leben aufbauen mussten. Welche Bedeutung hat denn dieser amerikanische Traum, dass jeder es schaffen kann, heute noch?
Ja, die meisten Menschen, die hergekommen sind, sind ja aus Armut hergekommen und wollten hier auch ihr materielles Glück finden. Und das ist vielen in den vergangenen Jahrzehnten ja auch gelungen. Man konnte also aufsteigen, es gab den amerikanischen Traum, es gab die gesellschaftliche Durchlässigkeit. Und die hat aber in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen, so dass die Bedingungen eigentlich nicht mehr fair sind. Aber man hat durch diese Einwanderungskultur auch eine andere Wertekultur als in Europa. Zum einen eben diesen ausgeprägten Individualismus, dann den Exzeptionalismus, also dass die Amerikaner und sich und ihre Nation als außergewöhnlich betrachten und allen anderen überlegen. Das gibt ihnen besonderes Selbstbewusstsein, das verleiht ihnen auch nochmal Kräfte. Und diese wettbewerbsorientierte Leistungsgesellschaft, die hat auch einen gewissen Sozialdarwinismus zur Folge. Wir hatten ja hier in den USA sowieso ein schwächer ausgeprägtes Sozialsystem, also ein wesentlich schwächeres Netz, zum Beispiel im Vergleich mit Europa. Und jetzt unter Trump sieht man, dass das quasi gänzlich abgeschafft wird. Also die Amerikaner sind einmal weniger eifersüchtig auf andere, weil sie den Erfolg der anderen nicht als ungerecht ansehen, sondern als Manifestation dafür, dass jeder eine Chance hatte, schaffen zu können. Also das ist einmal eine Ausprägung. Die andere ist aber auch die, dass man sich weniger verantwortlich fühlt für andere, weil, und das muss man auch sagen, die amerikanische Ideologie ein bisschen munitionisiert wurde gegen die Bürger, also sozusagen als mentale Waffe eingesetzt wurden, weil wenn man den Leuten sagt, jeder kann es hier schaffen, jeder hat die Chance und wenn du es nicht geschafft hast, dann warst du zu faul, dann hast du dir nicht so viel Mühe gegeben, dann warst du nicht schlau genug, dann suchen die Leute nur den Fehler bei sich und nicht in der Gesellschaft, bei der Politik oder bei den großen CEOs. Und damit sind die Leute bis heute eigentlich auch klein gehalten worden, weil sie den Fehler nur bei sich suchen.
Sie beschreiben in einem Ihrer Bücher auch sehr gut, wie diese Realisierung davon, dass es eben doch nicht jeder schaffen kann, sehr früh eintreten kann, und zwar schon im Kindergartenalter, also in dem Fall für die Eltern. Wie meinen Sie das?
Wir haben in den USA mehr eine Elite, für die auch eine größere Toleranz besteht. Und jeder will da hinkommen und in den letzten Jahrzehnten haben es auch viele geschafft. Jetzt hat sich das System aber extrem zugespitzt. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, zwei Akademiker ein Kind bekommen, dann wird schon zur Geburt ein Plan ausgelegt, wie kommt das Kind auf eine Elite-Uni. Und das fängt mit einem Elite-Kindergarten an. Das fängt auch mit der Finanzplanung an. Denn eine Elite-Ausbildung für ein Kind kostet 1,7 Millionen Dollar, also mit College und dann mit einem Studienabschluss wie Medizin oder Rechtsanwalt oder was auch immer, IT. Und das muss natürlich geplant sein, weil selbst für diese super teuren Kindergärten, Schulen, Colleges ist ein brutaler Kampf um die Plätze. Das heißt, Geld reicht in der Regel nicht aus. Ja, es gibt diese Legacy-Fälle wie von dem Ehemann von Ivanka Trump, Jared Kushner. Der wurde in, ich glaube, es war Harvard, von seinem Vater dort reingekauft. Solche Fälle gibt es schon. Aber für Normalsterbliche, die dort rein wollen, ist es ein brutaler Kampf über die Finanzen, aber vor allen Dingen auch über die Leistung und nicht nur die intellektuellen, sondern zum Beispiel auch sportliche Leistungen. Und das fängt hier in Manhattan damit an, dass ein Kindergartenplatz für einen Dreijährigen, wo er ein bisschen malt und spielt, kostet 30.000 Dollar pro Jahr. Und da muss man auch in New York 60.000 für verdienen, weil hier die Hälfte für Steuern weggeht.
Wahnsinn, das sind unvorstellbare Summen, wenn man in einem Sozialstaat wie Österreich oder auch in Deutschland lebt. Sie haben gesagt, es ist ein regelrechter Kampf um diese Plätze in diesen Elite-Kindergärten, Elite-Schulen, Elite-Unis. Ist das Angebot, das öffentliche Angebot, so schlecht im Vergleich?
Das öffentliche Angebot ist nicht immer schlecht. Tendenziell ist es schlechter und tendenziell vor allen Dingen im Vergleich mit Europa. Es gibt hier schon auch gute öffentliche Schulen, aber Leute mit Geld und die ambitioniert sind und das Beste für ihre Kinder wollen und das irgendwie möglich machen können, die wollen ihre Kinder allein schon aus Imagegründen nicht auf eine öffentliche Schule schicken. Und was ganz wichtig ist bei den Elite-Kaderschmieden, ist nicht nur der Lerninhalt, ja okay, das auch, aber man kauft im Wesentlichen nicht nur einen Abschluss in Anführungsstrichen, sondern man kauft sich auch in die Netzwerke ein. Weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut an die Elite-Universitäten, wer dorthin geht, das sind fast überwiegend Kinder aus einem Haushalt mit Eltern, die privilegiert sind. Und dann gibt es noch eine kleine Zahl, die Stipendien bekommen. Aber das sind dann auch wirklich sehr arme Menschen, die besonders leistungsfähig sind. Weil die irgendwie in der Mitte anzusiedeln sind, die verdienen zu wenig, um sich das leisten zu können, aber auch zu viel, um ein Stipendium zu bekommen. Und viele in den ärmeren Schichten, da haben die Eltern gar nicht die zeitliche und auch die Kompetenzbandbreite, um sich zu kümmern, darum den ganzen Papierkram und die Bürokratie für ihr Kind mit zu erledigen, damit es überhaupt über diese Hürde für ein Stipendium hinwegkommt.
Lassen Sie uns gleich über diese Netzwerke sprechen, die Sie angesprochen haben. Mich würde noch interessieren, es gibt sehr viele, die ihr Leben darauf dann ausgestalten, ihren beruflichen Lebensweg darauf ausgestalten, dass sie ihren Kindern diese Ausbildung ermöglichen können. Sie haben schon angesprochen, wie viel das kostet. Ich nehme mal an, viele Eltern werden dafür auch Kredite in die Hand nehmen oder auch die Studentinnen müssen Kredite dafür in die Hand nehmen. Das bedeutet auch, dass sehr viele Menschen, die eine gute Ausbildung wollen, sehr stark verschuldet sind. Was macht das mit der Gesellschaft?
Ja, das stimmt. Also vorwegschicken möchte ich aber, dass auch, sagen wir mal, ein Elternpaar, was aus europäischer Sicht als sehr privilegiert angesehen wird, was jetzt nicht zu den super Top-Verdienern gehört, die über 10 Millionen verdienen, aber sagen wir mal, zwei Mutter und Vater verdienen 1,5 Millionen in New York. Nach Steuern, was dann übrig bleibt und was für die Kinder ausgegeben wird, für die Wohnung in Manhattan, für das Ferienhaus in den Hamptons, das ist eine große Belastung und ein großer Druck, weil man muss ja mithalten mit den anderen. Also diese Kultur ist ja auch sehr ausgeprägt. Das heißt also, solche Leute, Akademiker, sind auch gefangen in einem lebenslangen Hamsterrad, um dieses Ganze aufrechtzuerhalten. Und die meisten schaffen das mit Ach und Krach. Wir haben es in der großen Finanzkrise gesehen von 2008. Da sind viele hier in New York, Investmentbanker und andere aus der Finanzbranche, haben ihren Job verloren. Und da ist direkt das ganze Leben zusammengebrochen. Ehen wurden geschieden, weil die auch im Grunde genommen von Gehaltscheck zu Gehaltscheck gelebt haben. Aber dann natürlich die, sagen wir mal jetzt ein normaler Anwalt in der Kanzlei, in einer anderen Stadt oder selbst in Manhattan, die also nicht so ganz viel verdienen, die müssen Kredite aufnehmen. Und die meisten Kinder, selbst wenn die Eltern ihnen helfen, nehmen zusätzlich noch Kredite auf und gehen zusätzlich noch arbeiten. Jedenfalls ist es ein großer Teil der Bevölkerung, und das sind nur die öffentlichen Kredite. Hinzu kommen ja noch die privaten Kredite, die Kreditkartenschulden, alles mögliche andere, wie Leute sich verschulden, um das Studentenzimmer zu bezahlen und andere Sachen. Das heißt, die meisten, die rauskommen, haben hohe Schulden. Viele haben Schulden von über 100.000, manche sogar über 200.000 Dollar. Die sind 22 oder wenn sie danach noch was studiert haben, sind sie vielleicht so 24, 25. Dann haben sie diesen riesen Schuldenberg, den sie abbezahlen müssen. Und funktioniert hat das noch in den 80er Jahren, da fing das gerade an, da kam man aus einer sehr schlechten wirtschaftlichen Lage und dann hat Ronald Reagan mit dem Neoliberalismus und dem Abschaffen von vielen Gesetzen hat es dazu beigetragen, dass die Wirtschaft dadurch angekurbelt wurde, dass die Leute hohe Schulden aufnehmen konnten. Damals war es aber noch so, dass es insgesamt wirtschaftlich so eine Aufwärtsschwung hatte, einen sehr starken. Und ich war damals auch zum ersten Mal in den USA als Teenager und ich fand das ganz toll, wenn ich meine Freunde gesehen habe, die konnten mit 16 Auto fahren, die hatten dann einen Job, einen Summerjob und Geld verdient und dann sind sie auf tolle Unis gegangen. Solche Campus hatte ich noch nie gesehen in Deutschland, unvorstellbar, der Standard. Und wenn sie da rausgekommen sind, dann warteten Jobs auf sie mit auch Riesengehältern, dann war es natürlich nicht so ein großes Problem, diese Studentenschulden abzubezahlen. Aber in den letzten Jahren ist es ganz anders geworden, ich würde sagen schon seit der Finanzkrise, dass dieses Verhältnis zwischen Schulden und Einkünften nicht mehr stimmt und dass es jetzt gerade im Moment auch sich nochmal extrem zugespitzt hat. Donald Trump hat gerade die Pause aufgehoben, dass Leute ihre Studentenkredite zurückzahlen müssen. Das heißt, auf einmal müssen sie jetzt mit Zinsen zurückbezahlen und diese Zinsen, weil jetzt auch viele Verbraucherschutzvorschriften wegfallen, sind oft absolut wucherisch. Das heißt, sie haben jemanden Mitte 20 oder 30, der kommt aus diesem riesen Schuldenberg nie mehr wieder raus. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Gesellschaft nicht mehr so durchlässig ist und man kaum noch aufsteigen kann, weil man sein ganzes Leben damit beschäftigt ist, gegen diesen Schuldenberg anzukämpfen.
Also es wird verhindert, dass da eine Familie aus einer unteren Schicht auf eine höhere soziale Schicht aufsteigen kann, wenn man diesen Schuldenberg gar nicht abarbeiten kann. Angenommen, ich habe es geschafft oder meine Familie hat es geschafft, mir diesen ganzen Werdegang zu ermöglichen und ich bin Absolvent einer Elite-Uni und ich schaffe es tatsächlich in dieses Netzwerk, das Sie genannt haben, reinzukommen. Was ermöglicht mir so ein Netzwerk?
Alles. Es gibt Ihnen Zugang erstmal natürlich zu anderen Menschen, die wiederum Zugang haben zu Kapital, zu Opportunities, also Möglichkeiten, zu anderen Jobs und wie tragfertig diese Netzwerke sind. Das sieht man an der großen Finanzkrise. Die Leute, die damals an der Spitze waren, als Banken pleite gegangen sind und Finanzinstitute heruntergewirtschaftet waren, was hier die ganze amerikanische Wirtschaft, die weltweit im Grunde genommen, in die Krise geführt hat, von denen hat fast keiner den Job verloren. Kaum einer ist hinter Gittern gelandet. Das waren ein paar Schauprozesse gegen Leute im mittleren Management. Aber von denen, die Führungspositionen hatten, ganz oben, die sind dann vielleicht von diesem Job weggegangen, aber die sind dann kurz danach in einem anderen Job wieder aufgetreten oder hatten Aufsichtsratssitze, weil sie mittlerweile dann auch über 60 waren. Jedenfalls diese Netzwerke, ohne diese kommen sie nicht weiter. Und wenn sie drin sind, ist ihr Erfolg quasi garantiert.
Für mich ist es so schwer vorstellbar, weil ich ein Mensch außerhalb solcher Netzwerke bin. Aber muss man sich das so vorstellen, dass es im Endeffekt Treffen gibt? Gibt es Clubs, denen man beitreten kann? Ich versuche mir das auch physisch vorzustellen, wie das im Alltag funktioniert. Oder ist es einfach, wen man kennt und mit wem man telefoniert und mit wem man in der Arbeit befreundet ist?
Nein, alle Netzwerke brauchen Plattformen und eine Plattform sind jetzt die gerade eben erwähnten Universitäten. Es gibt ja auch dieses Old Boys Network, weil es früher sehr männlich geprägt war. Das kommt aus dem Angelsächsischen, vor allen Dingen noch aus England, wo dann die Jungen in diese Jungsinternate gingen. Die sind heute ein bisschen durchmischter, aber Männer regieren ja eigentlich immer noch, muss man sagen, an den Schaltstellen. Und dann gibt es viele andere. Dann gibt es die Country Clubs. Es gibt einen Grund, warum hier viele Investmentbanker in New York Golf spielen, weil das Mitgliedschaften sind. Dann haben sie die professionellen Netzwerke. Sie haben Treffen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos, die Treffen vom Internationalen Währungsfonds. Globalisierungsfonds, von anderen Konferenzen. Sie haben staatlich organisierte Plattformen. Also da gibt es sehr viel und im Grunde genommen ist es wie so eine Migrationsroute der Elite, die im Januar anfängt mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos und das zieht sich dann durch das ganze Jahr mit Schlüsselterminen, wo sich eigentlich immer die gleichen Leute wiedersehen und dazu gehören übrigens unter anderem auch Politiker und auch Deutsche. Also ob das jetzt ein deutscher Bundesbankchef ist oder ein Finanzminister und auch die auf der operativen Ebene, die sind dann dort auch anzutreffen. Und das heißt, je höher die Eintrittsschwelle ist, wie zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum, wo es ja sehr schwer ist, reinzukommen, desto exklusiver und desto mehr das Potenzial, was daraus erwächst, weil eben so wenige Zugang haben.
Ich weiß nicht mehr, wer das einmal beschrieben hat, aber hat gesagt, dass die Superreichen dieser Welt, die die maximale Mobilität haben, in Wahrheit in einer sehr kleinen Welt leben, weil sie immer nur an gewissen Orten im Jahr auftreten zusammen.
Ja, man sagt auch, die haben mehr miteinander gemeinsam als mit den Mitbürgern in ihren Ländern, die nicht so viel Geld haben oder nicht so privilegiert sind. Und das ist ja auch das, was in Verschwörungstheorien häufig zur Sprache kommt und dort verteufelt wird, die globale Elite. Und natürlich de facto, wenn man die Verschwörungstheorien mal abzieht, ist da was dran. Das sind immer die gleichen Leute, die sich treffen. Das sind Family Offices, also die Familien mit Riesenvermögen. Das sind immer die gleichen Leute.
Welchen Einfluss haben denn solche Elite-Netzwerke jetzt mal in den USA auf die US-Wirtschaft?
Ich habe vor 10 Jahren knapp ein Buch geschrieben, Superhubs, über die Netzwerke der Finanzelite. Und dieses Buch konzentrierte sich auf die Finanzelite und ich habe mich bemüht, es relativ neutral zu schreiben und zu bewerten. Also mit anderen Worten, die sind nicht unbedingt unmoralisch, die sind amoralisch sozusagen. Es geht um Geschäft und so weiter. Wenn ich das gleiche Buch heute nochmal schreiben würde, würde ich es wesentlich anders schreiben. Vor allen Dingen auch wegen der Zunahme der Macht der Tech-Netzwerke. Und man sieht es schön plastisch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Früher waren die Kings die Bank-CEOs, die dort hofiert wurden und wenn sie auftauchten, dann teilte sich das Meer der Zuschauer. Und über die Jahre sind die mehr oder weniger, nicht komplett ersetzt, aber verdrängt worden von den Tech-Titanen, die da vor ein paar Jahren noch unschuldig daherliefen mit Hoodie und leger gekleidet und damals auch noch relativ jung waren. Und mit der Zeit hat man gemerkt, wie ernst man die nehmen muss. Die hatten dann die coolsten Partys. Also wenn die Finanzinstitute Empfänge hatten und tolle Partys, dann ist das nichts im Vergleich zu dem, was jetzt die Tech-Elite dort unternimmt. Die machen Partys, wo sie riesen Popstars, Weltstars einfliegen für 50 Leute oder 100 Leute. Also die haben nochmal selbst in Davos so die Elite der Elite abgeschöpft und jeder möchte jetzt Zugang zu ihnen haben, weil jeder CEO oder auch Finanzchef denkt, dass die den Schlüssel ja zum Kapitalismus der Zukunft haben, weil alle anderen Avenues sind sozusagen erschöpft vom Kapitalismus. Man hat schon so ziemlich alles ausgenutzt und das ist jetzt nochmal eine ganz neue Dimension, wo man in den virtuellen Raum gehen kann und nochmal eine ganz neue Dimension eröffnen kann, um Profite zu erwirtschaften.
Ich habe jetzt zwei Bilder vor meinen Augen. Einerseits die Familie, die Paycheck für Paycheck lebt und es nicht schafft, sich ein besseres Leben zu ermöglichen in diesem Hamsterrad. Und auf der anderen Seite diese Elite und diese Social-Media-Mogule, die Weltstars auf die Bühne einladen zum eigenen Vergnügen. Wie stark ist denn das Vermögen in den USA konzentriert?
Ich habe das vor 3 Jahren in meinem Buch Die DNA der USA geschrieben und musste die Zahlen jetzt eigentlich auch revidieren, weil die werden auch immer extremer. Mittlerweile gibt es über 900 Milliardäre in den Vereinigten Staaten. Das muss man sich mal vor Augen führen, 900 und 25 Millionen Millionäre. Und in der Mitte gibt es eigentlich relativ wenig. Das ist das große Drama und die in Anführungsstrichen Unterklasse, also die wenig finanziell Privilegierten. Diese Schicht wächst immer mehr und die Horrorgeschichten nehmen immer mehr zu. Obdachlosigkeit hatten wir sowieso, vor allen Dingen nach der großen Finanzkrise von 2008. Aber jetzt haben wir das Problem zum Beispiel, dass es immer weniger Wohnraum gibt. Und kürzlich gab es einen Artikel, ich glaube es war New York Times oder Washington Post, da ging es um einen Skiort, um einen Luxus-Skiort in Colorado, wo die Leute, die dort arbeiten und die gar nicht mal schlecht verdienen, wo die in ihren Autos schlafen müssen, also wohnen müssen. müssen bei der Eiseskälte nachts. Und die dürfen das auch gar nicht überall. Es gibt da einen Parkplatz, wo es ihnen gestattet wird, weil, lassen Sie, die verdienen 2008, 3, 5, was auch immer. Aber wenn eine Wohnung 2000 und mehr kostet in einem Umkreis, den man noch an einem Tag fahren kann, dann können die sich das nicht leisten. Und dann gibt es auch dieses Phänomen, dass immer mehr Leute Storage Units anmieten. Also das sind diese, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, wo man so Kästen, die man
Lagerräume oder, ja.
Genau, wo die dann nachts drin schlafen und tagsüber wieder rausgehen und dann eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio haben oder irgendwas, wo sie sich ihre Körperhygiene möglich machen können. Und dann haben wir das Phänomen der arbeitenden Obdachlosen, also die einen Job haben in einer Fastfood-Kette, was auch immer, aber in einem Zelt am Straßenrand leben und in der ständigen Angst, dass sie irgendwie erwischt werden, dass sie obdachlos sind, weil sie dann Angst haben, den Job zu verlieren. Das sind so Dinge, die in den Medien wenig stattfinden. Wenn man hier lebt, sieht man das zum Teil. Hier in der Blase Manhattan sehe ich es wenig, aber man sieht es auch hier, dass zum Beispiel, ich wohne ja bekanntermaßen auf der gleichen Straße wie Jeffrey Epstein, und da ist auch eins der teuersten Immobilien von ganz New York, ein sehr historisches Gebäude, und da wohnen ganz viele Milliardäre, unter anderem auch Steve Schwarzman von Blackstone, der Gründer. Und davor, ich musste halt häufig vorbei, davor lag noch vorletzten Winter ein Obdachloser, auch ziemlich lange, bestimmt 2, 3, 4 Wochen. Jedenfalls bin ich da häufiger vorbeigekommen, habe mich gewundert. In der Eiseskälte, da haben sie die Reichsten der Reichen, wirklich auch weltweit im Vergleich die Reichsten. Und dann liegt da ein Obdachloser, erschien mir auch drogenkrank. Das sind natürlich schockierende Dinge, die man sieht, aber man kann selbst wenig machen.
Dieser Kontrast ist für viele, die in Zentraleuropa leben, kaum vorstellbar. Ich war selbst oft in San Francisco zum Beispiel, auch in New York. Aber in San Francisco ist es mir besonders aufgefallen, in welchem schlimmen Zustand obdachlose Menschen sein können. Also da gibt es auch gar keine Pflege mehr oder gar keine Hilfe mehr für die. Ein Punkt, der immer wieder zur Sprache kommt, wo Ungleichheit sich sehr stark manifestiert in den USA, ist das Krankensystem oder das Gesundheitssystem. Können Sie das beschreiben, wie sich das niederschlägt im Alltag?
Ja, also erstmal hatten bis zu Obamacare, das ist der Affordable Care Act, ist der formelle Name, Obamacare der informelle, hatten bis dahin Millionen von Amerikanern gar keine Krankenversicherung. Und dann mit Obamacare, da konnte man sich einschreiben, haben sie dann Gesundheitsversorgung bekommen. Da gab es immer noch Millionen, die keine hatten, die sich das nicht leisten konnten, weil die auch noch relativ teuer waren. Und das liegt daran, dass die Gesundheitsbranche, also die Krankenkassen und vor allen Dingen auch die Pharmabranche, die Amerikaner im Würgegriff hält. Also die Krankenversicherungen sind extrem teuer, übernehmen wenig. Also das ist hier gerade der laufende Skandal, vor allen Dingen nachdem ja vor ein paar Monaten der Chef von einer großen Krankenkasse ermordet worden ist, erschossen wurde, ein paar Blocks von meinem Büro. Und daher findet das jetzt immer mehr auch in sozialen Medien statt, dass Ärzte Videos einstellen und Krankenschwestern, die diese skandalösen Fälle öffentlich machen, wo Leute Krankenversicherungen haben. Aber praktisch jeden Antrag wird abgelehnt. Und dann kommen nochmal die Pharmabranche hinzu, die Medikamente zum Teil unerschwinglich macht. Ich kann das selber bestätigen, dass hier Medikamente im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel oft ein Vielfaches kosten. Das heißt, viele Menschen versuchen, die Krankenkasse, also erstmal können sie nicht bezahlen. Wenn sie sie bezahlen können, versuchen sie, sie möglichst wenig in Anspruch zu nehmen, weil sie halt so viel selbst bezahlen müssen. Das heißt, viel mehr Leute schleppen sich krank zur Arbeit. Das haben wir vor allen Dingen während Covid gesehen, weil bei der Arbeit haben sie Angst, dass sie gefeuert werden. Es wird praktisch hier erwartet, und das hat die Trump-Administration jetzt auch nochmal gesagt, wer mehr oder weniger nicht halbtot ist, der soll gefälligst zur Arbeit kommen. Das sind alles so Missstände, die zeigen, dass der Gesellschaftsvertrag hier stark bröckelt.
Ja, unglaublich, wie Sie das beschreiben. Ich habe diesen Podcast eingeleitet mit den Worten, dass die USA die größte und stärkste Wirtschaftsnation der Welt sind. Wenn man sich das jetzt aber so vor Augen hält, dann habe ich das Gefühl, dass es nicht die größte und stärkste Wirtschaftsnation der Welt ist, sondern die Wirtschaftsnation mit wenigen super, super reichen und vielen verschuldeten und armen Menschen. Also eine komplette Zweispaltung einer Gesellschaft. Wenn die Konzentration von Reichtum so stark ist und so wenige Menschen so viel Macht haben und so viel wirtschaftlichen Einfluss haben, fragt man sich natürlich auch, was das für die Demokratie und die Politik in dem Land bedeutet. Welche Rolle spielt denn Geld in der US-Politik?
Leider eine viel zu große. Also ich glaube, wenn Biden bzw. Kamala Harris gewählt worden wären, die Demokraten sind schon sozial veranlagt. Die hätten natürlich weiter Krankenkasse aufrechterhalten und trotzdem wäre die Gesellschaft so gespalten geblieben in Arm und Reich, aber es wäre noch tolerierbar gewesen. Donald Trump treibt das Ganze jetzt völlig auf die Spitze und die Gesellschaft wird hier einen Kipppunkt erreichen. Aber die ganze Krux des Problems ist ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2010, das heißt Citizens United. Da hatten gestützt von Republikanern, wurde geklagt, weil die wollten, dass Unternehmen auch spenden dürften. Die sollten Redefreiheit bekommen. Also für mich als Juristin macht dieses Urteil überhaupt keinen Sinn. Also jedenfalls wurde da argumentiert, die dürfen jetzt auch spenden. Und dann haben die das Vehikel der Super PACs erfunden, wo man de facto unbegrenzt spenden kann und auch die Herkunft der Spenden verschleiern kann. Aber es ist nicht nur das Geld selbst, sondern wichtig ist auch die Ideologie. Und da muss man betrachten, ich glaube, das ist in Europa nicht so das Bewusstsein vorhanden, dass die Polarisierung von den Republikanern, von Milliardären seit Jahrzehnten vorangetrieben wurde, schon seit mindestens den 50er Jahren, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg mindestens. Und in den 50er Jahren gab es mal einen sehr einflussreichen bei den Republikanern Nobelpreisträger, James McGill Buchanan. Und der war erstmal völlig empört darüber, dass der oberste Gerichtshof die Rassentrennung in Schulen abgeschafft hat und hat dann gesagt, okay, wir müssen das ganze System umändern und zwar so, dass die Reichen die meiste Macht bekommen. Und weil natürlich der Großteil der Gesellschaft das nicht mitmachen würde freiwillig, müssen wir sozusagen einen Coup machen. Und von dem stammt übrigens auch die Idee mit, dass man, wenn man die Demokratie stürzen will, man so viel Veränderungen auf einmal herbeiführen muss, dass sie das System quasi überrumpeln, überrennen, dass die Demokratie sich nicht mehr dagegen wehren kann. Das wird ja eigentlich eher jetzt mehr Steve Bannon zugeschrieben, diese Art der Denke, aber das gab es schon vorher. Und dann in den nachfolgenden Jahrzehnten wurde das aufgegriffen von anderen bekannten extremen republikanischen Politikern, auch vom Fernsehuniversum, von Talk Radio. Bannon ist einer der Köpfe davon, aber es gab noch viele andere von Fox News und sozusagen in Anführungsstrichen Vordenker. Das war das ideologische Gerüst. Die haben auch ganz gezielt darauf hingearbeitet, über eine bestimmte Juristenschmiede Richter für den Supreme Court zu kultivieren und dort einzusetzen. Das haben sie mit Erfolg gemacht, das haben sie geschafft. Und durch Citizens United haben sie sozusagen den Geldhahn richtig aufdrehen können. Und mit diesem Geld werden Politiker gekauft, wird öffentliche Meinung gekauft. Das ist der Anfang gewesen vom Ende. Und ich sehe nicht, wie das in meiner Lebenszeit noch umgedreht werden kann.
Kommen wir noch auf diesen Kipppunkt zu sprechen, den Sie da angedeutet haben. Etwas später noch. Vorher möchte ich noch wissen, wie das konkret funktioniert. Sie haben diese Super-PACs angesprochen, wo Unternehmen sehr viel Geld reinschütten und auch sehr reiche Menschen. Und dieses Geld wird dann den jeweiligen Parteien zur Verfügung gestellt für den Wahlkampf. Können Sie noch beschreiben, wie Konzerne und deren Lobbyisten und vielleicht auch direkt Superreiche Einfluss nehmen können auf Politikerinnen, Abgeordnete und auch Gesetze, die im Endeffekt verabschiedet werden?
Das Phänomen des Lobbyismus, das kennen wir, das gibt's ja in Europa auch. Das ist natürlich hier in Amerika nochmal viel stärker ausgeprägt, auch durch die Tatsache, dass die Drehtür hier zwischen dem öffentlichen und Privatsektor stärker ausgeprägt ist als zum Beispiel in Europa. Das heißt, dass Leute, die aus der Politik kommen, ohne Karenzzeit dann in Schlüsselpositionen eingestellt werden bei großen Banken, dann wieder zurückgehen und immer hin und her wechseln und wenn sie das machen, dann weben sie diese Netzwerke immer engmaschiger und ihr Einfluss wächst und dann hat man einfach das ganz normale menschliche psychologische Phänomen, das nennt man Capture, dass jetzt zum Beispiel, wenn Lobbyisten oder Wirtschaftsleute mit Regulatoren, Politikern sich unterhalten und enger befreundet werden und in Clubs zusammen sind und Mittagessen gehen, dass dann die Perspektive und die Meinung dieser Wirtschaftsleute dann zum Beispiel Einfluss nehmen auf die Wahrnehmung der Politiker. Also es muss nicht immer so sein, dass gekauft wird und der Politiker handelt dann entgegen seiner Überzeugung, nur weil Geld geflossen ist, sondern es kann auch wirklich einfach sein, dass die Menschen, oder das war im Vorfeld der Finanzkrise häufig so, dass Leute einfach beeinflusst wurde. So war es klassisch. Aber in den letzten Jahren ist es viel, viel extremer noch geworden. Wir sehen es an dem Phänomen Elon Musk, der sich direkt eingekauft hat, der Donald Trump 300 Millionen gegeben hat, sich damit quasi, also einmal Donald Trump ins Amt gekauft hat, sich selbst die Position als Co-Präsident und dann mit seiner Doge-Position, die es legal gar nicht gibt, also dieses Ministerium gibt es rechtlich nicht und seine Position nicht und er hatte undenkbar illegale Interessenkonflikte. Egal, er hat in dieser Position Konkurrenten ausgehebelt, er hat die NASA, hat er Mittel gekürzt und sich selbst mehr Regierungsaufträge und mehr Regierungsgelder zugestanzt als jemals zuvor. Das ist ein sehr extremes Beispiel. Und dann aber noch mehr auf die Spitze, und mehr geht eigentlich nicht, hat Donald Trump das gemacht durch seine Kryptowährung vor allen Dingen, wo man jetzt sieht, wo ausländische Regierungen und wer auch immer kann sich einkaufen, kann Donald Trump Millionen, Milliarden spenden, indem er in die Kryptowährung geht und Donald Trump verkauft dann Außenpolitik oder was auch immer, Deregulierung oder Steuervorteile, Ausnahmen für Zölle, solche Dinge. Also bei uns ist im Grunde genommen, es gibt jetzt überhaupt keine Hürde und Grenze mehr und das liegt daran, dass bis zu Donald Trump ist die Einflussnahme zumindest noch etwas verschleiert worden. Man hat versucht, das ein wenig elegant zu handhaben und es der Bevölkerung nicht ganz so ins Gesicht zu drücken. Unter Donald Trump, er macht es jetzt ganz öffentlich und das ist auch eine Strategie, das System so zu überlasten mit Stimulation, dass wir gar nicht die Bandbreite haben als Einzelne und als Gesellschaft und auch als Institutionen und Behörden, die als Checks and Balances funktionieren sollten, dass man da gar nicht mehr ankommt. Vor allen Dingen, weil, das kommt ja auch noch hinzu, dass die Checks and Balances, wozu das Wichtigste in eigentlich allen Demokratien, die Judikative gehört, dass einmal der Supreme Court völlig besetzt ist von Loyalisten von Donald Trump und auf tieferen Ebenen jetzt auch Richter und Staatsanwälte ausgetauscht worden sind, aber dass Donald Trump auch unbegrenzte Straffreiheit, Immunität zugesichert worden ist für praktisch alle Tätigkeiten, die er im Amt vornimmt. Und da kann er zu allen Tätigkeiten, die er macht, selbst seiner Kryptowährung, einen Nexus herstellen. Das heißt, er steht über dem Gesetz und alle, die für ihn illegal fungieren, wie zum Beispiel Elon Musk oder andere jetzt auch in seiner Administration, die kann er begnadigen. Das heißt, wir haben den Rechtsstaat auch komplett abgeschafft.
Gibt es keine einzige rechtliche Institution, die sich diesem Vorgehen widersetzen kann? Also gibt es niemand, der dieser offenen Korruption und anscheinend legitimierten Korruption einen Strich durch die Rechnung machen kann?
Im Grunde genommen kann das nur die Gerichtsbarkeit. Und die wird jetzt aber so dermaßen überlaufen von allen möglichen Fällen, weil Donald Trump ja alleine durch Doge, da sind ja Zehntausende Regierungsarbeiter entlassen worden. Es werden Umweltvorschriften abgeschafft, Verbrauchervorschriften, Datenschutzvorschriften, Tierschutzvorschriften, alles Mögliche, um Konzernen sozusagen uneingeschränktes Handeln zu ermöglichen. Alle Betroffene klagen, klagen, klagen. Das System kommt nicht mehr hinterher und die Klagen, die anhängig sind, die landen dann, wenn man Glück hat, vor dem Supreme Court. Der hat zwar nicht in jedem Fall in Donald Trumps Sinne entschieden, aber tendenziell passiert das eben schon so. Und ich glaube, insbesondere bei den wirklich wichtigen, richtungsweisenden Entscheidungen wird das passieren. Und dann gibt es kein Regulativ mehr. Und deswegen hat Donald Trump, das denke ich, ist mit einer der Gründe, dass er den Etat von der Polizei für die Einwanderungsbehörde hat er ja so dermaßen vergrößert, der ist jetzt größer als der Verteidigungsetat der meisten anderen Nationen. Und diese Polizei, die er da einrichtet, die kann er einsetzen wie seine Privatpolizei, weil die als in Anführungsstrichen Einwanderungspolizei relativ unbegrenzte Befugnisse hat. Und das ist die große Sorge und wahrscheinlich auch die Voraussicht von Donald Trump, dass die Menschen, wenn die so wirtschaftlich vor allen Dingen in die Knie gezwängt werden, jetzt vor allen Dingen durch die Zollpolitik, denn der große Hammer kommt ja noch, dass man dann einfach militärische Gewalt gegen sie auf dem Boden der eigenen Nation einsetzt.
Wahnsinn. Donald Trump ist ja an der Spitze nicht ganz alleine, auch wenn er sich oft als König geriert. Wer sind denn neben Elon Musk die, würden Sie sagen, wichtigsten Personen und auch einflussreichsten Personen aktuell in der US-Regierung, die die Fäden in der Hand halten?
Einer der einflussreichsten ist sicherlich Stephen Miller, der kommt schon aus der ersten Administration ist einer der ganz wenigen, der sich gehalten hat, der ein sehr feines Gespür dafür hat, sich relativ aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Der ist ein absoluter Hardliner, ein Rassist. Auf seinem Mist sind so ziemlich die extremsten Vorgehensweise auch in der Einwanderungspolitik gewachsen, die Donald Trump dann wiederum gerne umsetzt. Dann gibt es aus seinem engsten Umkreis einflussreiche Leute wie Susie Wiles. Sie ist Politikberaterin, auch eine der wenigen, die sich jetzt schon länger gehalten hat. Donald Trump wollte sie zuerst nicht einstellen, weil sie ihm zu unattraktiv aussah. Die ist ein bisschen fülliger und älter und hat gesagt, nein, die sieht aus wie ein Kühlschrank, die möchte ich nicht haben. Aber dann hat das letztendlich doch versucht und sie hat es geschafft, ihn einigermaßen zu disziplinieren. Jetzt sind wir gerade in der Mitte vom Epstein-Skandal, da ist sie jetzt wohl auch mit am Zug und soll regulieren. Wie das ausgeht, ist noch offen. Aber ich denke, ist nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump auch damit durchkommt. Aber jedenfalls, es gibt einige einflussreiche Figuren hinter den Kulissen. Aber bis auf einige wenige, er hatte sich ja auch mit Steve Bannon verkracht. Mit vielen hat er sich dann auch wieder einigermaßen vertragen. Die üben auch Einfluss aus. Auch viele Influencer, zum Beispiel die unsägliche Laura Loomer, die aus dem Nichts gekommen ist, die mehrfach in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Das ist eine relativ junge Frau von 35 Jahren ungefähr, die extreme Positionen vertritt, die extreme Sachen sagt, die Tabus brechen, die schockierend sind, aber die es geschafft hat, bei Donald Trump durchzubrechen, die Zutritt zum Weißen Haus hat und die unglaublicherweise mittlerweile darüber mitentscheidet, welche Leute zum Beispiel in der Sicherheitspolitik gefeuert werden und welche nicht. Da gibt's auch ein neues Wort für jemanden loomern, das ist also abgeleitet von ihrem Nachnamen. Wenn jemand geloomert wird, dann heißt es, der wird entlassen und zwar, weil sie Donald Trump den Floh ins Ohr gesetzt hat. Und er hat gerade selbst nochmal vor Kameras sie verteidigt und gesagt, ja, die hat halt gute Ansichten und ich höre auf sie und ihren Rat.
Finde ich ganz spannend, wie Sie das beschreiben, weil die Personen, die Sie jetzt genannt haben, Stephen Miller, Laura Loomer, das sind jetzt nicht die großen Milliardäre, von denen wir zuerst gesprochen haben, die die Wirtschaft lenken. Aber im Hintergrund gibt es ja eben auch noch die Elon Musk, die einerseits direkt Einfluss genommen haben und auch diesen Wahlkampf von Donald Trump größtenteils mitfinanziert haben. Aber man hört auch immer wieder von Namen wie Peter Thiel zum Beispiel im Hintergrund. Superreiche, die, wo man sich denken würde, ja durchaus die Macht hätten, auch das Kapital hätten, sich einem schwierigen und vielleicht auch zerstörerischen Präsidenten zu widersetzen mit ihrem Kapital. Die scheinen ja auch alle trotzdem mitzumachen oder vielleicht auch dieses System unter Trump für sich zu nutzen. Können Sie das erklären, wie diese Dynamik zwischen diesen superreichen Konservativen wie Peter Thiel und Donald Trump funktioniert?
Ja, Peter Thiel gehörte auch mit zu seinen Geldgebern. Er vertritt eine ähnliche extreme Ideologie wie Donald Trump. Also man muss sagen, von verschiedenen Fraktionen, ob das jetzt die Tech-Titanen sind oder die religiösen Extremisten oder die extrem rechten Republikaner, die haben bis zu einem gewissen Grad, haben die Vorstellungen und Ziele, die sich überlappen. Und da arbeiten sie auch zusammen, kooperieren. Aber wenn wir einen bestimmten Punkt erreicht haben, und ich glaube, dem nähern wir uns, dann werden wir dort auch Grabenkämpfe sehen. Wir wissen nicht genau, außer der Tatsache, dass Peter Thiel, der Silicon Valley-Milliardär, den Vizepräsident J.D. Vance positioniert hat, also quasi dessen Position gekauft hat. Wir wissen nicht genau, wie der operiert hinter den Kulissen, weil der keinen Pieps von sich gibt, im Gegensatz zu Elon Musk, der den Clown nach vorne gegeben hat die längste Zeit. Jetzt zum Beispiel sehen wir, dass Rupert Murdoch, der Milliardär, dem Fox News gehört, und das Wall Street Journal und die New York Post und die Daily Mail, also sehr, sehr einflussreich ist über seine Yellow Press und der auch extrem konservativ ist, dass er im Wall Street Journal, was auch nicht mehr so neutral war wie früher, aber jedenfalls, dass er etwas publiziert hat über Donald Trump, nämlich diesen Brief, den Donald Trump zu dem Epstein-Geburtstagsbuch beigetragen hat, dass er sich quasi gegen Donald Trump gestellt hat. Das war ein Schocker hier, weil man das bisher noch nicht so kannte. Und dann ist J.D. Vance, der Vize, der von Thiel finanziert wird, ist nach Colorado auf die Farm von Rupert Murdoch gefahren und hatte ein Treffen mit ihm, was durchgesickert ist. Was die genau besprochen haben, das weiß man nicht. Hat J.D. Vance versucht, die Veröffentlichung zu vereiteln noch, also im Interesse von Donald Trump agiert? Oder hat er sich schon mal versucht, dort mit Rupert Murdoch gutzustellen, weil die Tech-Titanen werden sicherlich über kurz oder lang versuchen, Donald Trump zu verdrängen. Donald Trump hat ja gerade vor Kameras, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz freiwillig war, gesagt, naja, also J.D. Vance wäre schon ein geeigneter, sicherlich im Moment beliebtester Nachfolger für ihn. Ich glaube nicht, dass er freiwillig den Platz räumen wird. Ich glaube, die Tech-Elite wird irgendwann genug haben von Donald Trump und wird selber die Zügel übernehmen wollen. Und selbst wenn Donald Trump nach Ende der Amtszeit ganz ordnungsgemäß gehen würde, die Tech-Titanen, deren Netzwerke, die werden wir nicht mehr so schnell los, weil da haben wir nicht nur Finanznetzwerke, sondern übernehmen ja auch die Macht über unseren Alltag. Sie haben uns komplett abhängig gemacht. Wir haben alle, we bought into it. Sie haben alle Daten von uns. Dadurch, dass Elon Musk, er ist ja in allen Ministerien gewesen. Wir wissen bis heute nicht, welche Daten er dort abgeschöpft hat. Sie haben keine demokratischen Politiker physisch da reingelassen. Er musste nie Rechenschaft ablegen. Es steht zu befürchten, dass er allein für sein Ex, was er ja zu einer Allround-Plattform mit Finanzdienstleistungen und so weiter ausbauen will, dass er dafür diese Daten, diese ganzen staatlichen Daten, Finanzministerium, Steuerministerium, Sozialbehörde, alles Mögliche, für seine Unternehmung abgeschöpft hat. Das wäre für ihn ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil, was künstliche Intelligenz angeht, weil da ist ja das Potenzial irgendwann mal erschöpft, wenn es keine menschlichen Inhalte mehr gibt, sondern die alle schon recycelt worden sind durch KI und immer mehr KI-Inhalte weiterverarbeiten. Man spricht davon sozusagen technischem Inzest, dass da immer mehr Blödsinn rauskommen wird. Und irgendwann sind alle Datenpunkte auch erschöpft. Und wenn da jetzt ein Elon Musk kommt mit diesen ganzen Daten, die ja bisher alle geheim waren, und er die alle in einer Hand vereint, dann hat er natürlich einen extremen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen, auch in anderen Nationen. Und Peter Thiel, der auch mit Palantir investiert hat.
Dieser Softwareanbieter, der unter anderem für das FBI Analysen ermöglicht, also in vielen Regierungsämtern drinnen ist.
Genau, und vor allen Dingen auch im Verteidigungssektor und auch im Grenzschutz. Und die sollen jetzt für die Regierung, haben jetzt sozusagen nochmal einen übergeordneten Regierungsauftrag bekommen, wo sie die ganzen Daten von der Regierung, also jetzt nicht abgeschöpft wie ein Elon Musk extern, sondern für die Regierung selbst zusammenführen sollen. Das birgt einmal die konkrete Gefahr eines absoluten Überwachungsstaates, wo der Staat alles über uns weiß, was vorher sicherheitshalber zum Schutz der Bürger in Silos aufgeteilt war, wird jetzt unter völliger Transparenz für die Regierung zusammengeführt. Und damit, diese Daten hat Palantir natürlich dann auch selbst, wird also auch immer machtvoller. Das heißt, wir sehen eine immer größere Machtkonzentration in der Hand der Tech-Titanen, nicht nur über unsere Finanzen, wie das vor 10, 20 Jahren durch die Finanzindustrie und deren CEOs der Fall war, sondern jetzt noch viel umfangreicher in jede Facette unseres Privatlebens auch durch die Tech-Titanen. Also wir sehen eine Monopolisierung der Macht, und die Tech-Titanen werden meiner Vorhersage nach obsiegen.
Welches Ziel haben diese Tech-Titanen, die Ihrer Meinung nach sogar Donald Trump eines Tages absetzen werden?
Die Weltherrschaft. Sie sind ja Anhänger von Curtis Yarvin, der ist ihr Vordenker, ist ein Blogger, der den Tech-Feudalismus propagiert. Also die Menschen sind im Grunde genommen zu doof, um sich selbst zu regieren. Deswegen ist Demokratie abschaffungswürdig, und im Grunde genommen soll es eine Art Konzernismus geben, also wo die Tech-Titanen die Macht haben. Und sie sehen sich ja auch allen überlegen an. Ich kann auch aus meiner eigenen Wahrnehmung sagen, dass zum Beispiel jetzt Finanzchefs, CEOs von Banken, die waren auch natürlich elitär und zum Teil auch ein bisschen arrogant, aber man hatte so menschlichen Zugang noch zu ihnen. Die Tech-Titanen sind völlig anders gestrickt. Die haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Sobald die mitbekommen, jemand ist nicht im Tech-Bereich tätig, dann ist man sofort außen vor. Und was ja sehr, sehr bezeichnend ist, ist ja, dass diese Tech-Titanen, sie wissen und sie denken auch, dass sie die Geschicke der Menschheit leiten. Aber alle von ihnen haben ein dystopisches Weltbild und gehen davon aus, dass die Menschheit irgendwann zusammenbricht, und zwar noch in ihrer Lebenszeit. Das ist der Grund, warum jeder einzelne von ihnen einen Bunker hat zum Schutz, zum Beispiel Peter Thiel, ein Anwesen in Neuseeland mit Landebahn und allem Möglichen, damit sie sich zurückziehen können und überleben können. Wenn sie ein normales, was bisher normales menschliches Verständnis, humanistisches Menschenbild war, wenn sie das hätten, dann würden sie ja an Lösungen suchen, die uns allen helfen würden. Nein, sie treiben alles zu ihrem persönlichen Gewinn und haben ihren Fallschirm bereit, mit dem sie sich absetzen wollen. Und was sie besonders gut können, und deswegen habe ich eben vielleicht in meiner Stimme hörbar die Augen gerollt, als ich über Curtis Yarvin, diesen Pseudophilosophen, gesprochen habe, ist, dass die Tech-Titanen sehr gut wissen, sich zu einer Marke zu stilisieren, Elon Musk übrigens auch, und dann mit pseudo-intellektuellen Darstellungen, wo der Normalbürger sagt, oh, das klingt aber intelligent und da komme ich gar nicht mit, da muss ja was dran sein. Das ist eine Art von Propaganda, die sehr gezogen hat, plus die amerikanische Kultur, in der Geld und Materialismus und Nihilismus alles ist. Und wenn jemand Geld hat, dann hat er automatisch Recht. Und wenn sie versuchen, dagegen zu argumentieren, da wird gesagt, ja und, hast du so viel Erfolg gehabt, hast du so viele Firmen und so viel Geld gemacht wie Elon Musk? Ja, dann, der weiß es im Zweifel besser. Das kommt da zusammen und das ist so ein bisschen unser Untergang, dass zu viele Menschen, they buy into it. Zum Beispiel auch Elon Musk, der sagt, nicht nur brauche ich hier einen Bunker, um mich zu retten und meine 100.000 Kinder, sondern ich brauche auch noch den Mars dazu, wo jeder Wissenschaftler sagt, ich habe auch gesprochen mit dem Chef von der ESA, die sagen, wir werden nicht auf dem Mars leben können, mal ganz abgesehen davon, sich zu fragen, wie wünschenswert, wie erstrebenswert ist das, wäre das Geld nicht vielleicht besser investiert auf unserem eigenen Planeten, um unsere Ressourcen hier zu schützen und die Lebensqualität zu erhöhen. Aber das ist eben, und das ist nochmal eine Anknüpfung an die Netzwerke und was sie ermöglichen, den Zugang zu Opportunitäten und Geld. Zum Beispiel, dass jetzt dieser Golden Dome hier geschaffen werden soll, dieses Verteidigungsschutzschild über den USA, wo auch Militärwaffenexperten sagen, das kann nicht funktionieren, die USA sind zu groß, das kann man nicht mit Israel vergleichen, das funktioniert nicht. Oder jetzt auch das Kernkraftwerk auf dem Mond oder eben die Mars-Mission. Alles Dinge, die dem einzelnen Bürger nichts bringen werden. Da wird immer gesagt, ja, aber die Forschung, da fällt immer auch was ab für das Allgemeinleben. Kann sein, aber trotzdem würde viel mehr abfallen, wenn man das direkt für die Bevölkerung hier einsetzen würde. Aber das ist ein Geldabzweigemechanismus, wie jetzt eben dieser Golden Dome zu unserer Pseudo-Verteidigung, wo in unnütze Projekte Geld abgezweigt wird, was nur zur Vermögensmehrung der Tech-Titanen dienen wird und der Waffenindustrie natürlich.
Ja, wirklich erstaunlich, dass man versucht, die Menschen damit zu locken, auf einem Planeten leben zu wollen, der viel tödlicher ist als alles, was der Klimawandel noch hervorrufen könnte auf unserer Erde. Sie haben vor einigen Minuten die Kipppunkte oder den Kipppunkt angesprochen, der möglich ist. Für mich klingt es so, als würden die USA auf so eine Art Peak-Kapitalismus zusteuern, wo das Geld, das gesamte Vermögen eines Landes nur noch ganz wenigen Menschen übrig bleibt. Und da stellt sich automatisch die Frage, was ist mit den 99% da unten? Wenn man sich die politische Debatte zumindest bei den Demokraten anschaut, sieht man, dass aktuell eher sozialistischere Charaktere und Persönlichkeiten im Aufwind sind. Bernie Sanders zum Beispiel, der ist vielleicht zu alt für ein großes Amt, aber er schafft es auch, junge Leute zu motivieren. Alexandra Ocasio-Cortez oder auch der zukünftige oder mögliche Bürgermeisterkandidat für New York, Soran Mamdani. Die gewinnen alle an Popularität. Zeichnet sich da eine Art Aufstand von unten ab?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube grundsätzlich, Kapitalismus ist mangels Alternativen immer noch das beste System. Aber der braucht halt kontinuierlich Leitplanken. Und diese Leitplanken, das sind ständiger Kampf des Establishments, diese Leitplanken aufzulösen und dann von gewählten Politikern zum Teil die aufrechtzuerhalten. Es hat einigermaßen funktioniert, zugegebenermaßen sehr suboptimal, wie wir anfangs erläutert haben. Aber Donald Trump hat den Kapitalismus quasi nochmal gehijackt, um auf den letzten Metern das Letzte rauszupressen und umzuleiten auf sich und seine Schergen. Und ich weiß nicht, weil sie das gesamte politische System auch gekapert haben. Ja, die haben das ja auf allen möglichen, ich sage im Buch, habe ich vor 3 Jahren geschrieben, die versuchen einen Coup, also einen Putsch auf allen möglichen verschiedenen Ebenen gleichzeitig, juristisch, tatsächlich, wahltechnisch, politisch. Und wir sehen es jetzt auch wieder, sie versuchen die Wahlbezirke neu zuzuschneiden, weil sie wissen, dass sie objektiv keine Chance haben, wenn sie fair spielen. Also von daher politisch habe ich größte Zweifel, dass da was zu machen ist, einfach weil sie kommen nicht gegen einen Gegner an, der sich nicht nur nicht an die Spielregeln hält, sondern der ein ganz anderes Spiel spielt. Und die Demokraten spielen innerhalb der Spielregeln. Sie versuchen fair zu sein und Anstand zu bewahren. Und wenn sie so kämpfen, kommen sie gegen diesen wild gewordenen Gegner, kommen sie nicht an. Ich glaube, politisch wird es sehr, sehr schwer. Und dann glaube ich zusätzlich auch, ich bin noch nicht entschieden. Ich habe mich seit Jahren, frage ich mich das, weil es gab ja schon mal das Phänomen, dass fast so viele Leute für Bernie Sanders waren wie für Donald Trump. Also dieses bekannte Hufeisen, was zusammenläuft politisch. Ob es sinnvoller gewesen wäre, anstatt eines Bidens einen Bernie Sanders zu wählen? Oder jetzt hat Mandami eine Chance? Und ich glaube, dass die Amerikaner tendenziell eher in der Mitte angesiedelt sind. Ich glaube nicht, dass sie links außen sind. Deswegen habe ich größte Zweifel daran, dass ein Linksaußenkandidat da Erfolg haben wird. Ich bin mir nicht sicher, aber es gibt Anlass zum Zweifel.
Wie lange kann man einem Elon Musk noch dabei zusehen, wie er auf dem Mars sich ein Popkonzert von einer berühmten Musikerin geben lässt, bis das System kollabiert?
Ich habe in meinem Buch auch ein Kapitel Brot und Spiele und mit Vollspaß in die Idiokratie, wo ich so ein bisschen auch beschreibe, wie über die letzten Jahrzehnte die Bevölkerung verdummt worden ist mit Reality-Kultur, mit Social Media, mit der Banalisierung von News, wo alles nur noch zu niedrigschwelliger Unterhaltung banalisiert, degradiert wird. Also das ist einmal ein Fakt. Dann eine gewisse Sedierung auch, wo Menschen einfach denken, sie können nichts dagegen machen. Wir haben hier auch die größte Anzahl von Drogenkranken, von Menschen, die Psychopharmaka nehmen. Also der weltweite Medikamentenverbrauch, 50% davon ist in den Vereinigten Staaten. Und das beschreibe ich im Buch auch so ein bisschen, dass die Leute die Tendenz haben, ihre eigene Realität zu schaffen, unter anderem durch Medikamente. Also wenn ich nicht schlafen kann, dann nehme ich sofort Schlaftabletten. Wenn mir irgendwas ein bisschen wehtut, sofort Schmerztabletten. Wenn ich besser drauf sein will, Psychopharmaka. Wenn ich Angst habe, dann gibt es dafür Medikamente. Und wir sehen hier auch das Phänomen, dass im Alltag immer mehr Leute durchdrehen, in Anführungszeichen, also die sogenannten Karens oder dass Leute vor die U-Bahn geschubst werden, was auch immer. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass dieser Medikamentenverbrauch, dass es da gar keine Schwelle gibt. Die Leute wehren sich nicht, sie sind in Anführungsstrichen sediert. Und dann drittens, ich glaube, es geht ihnen noch nicht schlecht genug. Ich glaube, dass wir kurz davor sind, dass die Zölle absolut die Wirtschaft runterreißen werden, dass die Dinge des alltäglichen Lebens extrem viel teurer werden. Und wir haben ja jetzt schon das Phänomen, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mal $400 hätte für Notfall, wenn der eintreten würde, weil die eben von Monat zu Monat Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben. Die Kreditkartenschulden gehen auf Rekordstände zu. Wir sehen immer mehr Kreditausfälle. Wir sehen, dass heute Waren des täglichen Lebens, wenn sie essen gehen oder was auch immer, also solche eigentlich Kleinstbeträge auf Buy Now, Pay Later machen, was auch zu einem riesen Schuldenberg, weil da auch die Zinsen besonders hoch sind, auch wieder dazu einer Spirale führen, wo sie schwer rauskommen. Also ich glaube, da werden die Schmerzen auf einmal noch viel größer werden. Und ich glaube, dann kann auch nicht vorhersagen, was dann passiert. Aber dann werden so viele Leute obdachlos werden, weil sie dann ihre Miete nicht bezahlen können, vielleicht nicht mal mehr ihre Autoraten. Wenn ich sehe, was hier passiert, ich habe eben geschildert die Abschaffung der ganzen Arbeitnehmerschutzvorschriften, Umweltschutzvorschriften, Lebensmittelstandards, Tierschutzvorschriften und so weiter. Impfungen werden abgeschafft, Millionen von Menschen werden ihre Krankenkasse verlieren, Medikamente werden unerschwinglich. Wenn ich mir das alles in der Gesamtheit ausmale, den gesamten Cocktail, was dabei rauskommt, dann ist das ziemlich dystopisch. Weil es gar keine Korrekturmechanismen mehr gibt, die Menschen, wenn die einmal eine Abwärtsspirale sind, wie die da wieder rauskommen. Wir werden ansteckende Krankheiten sehen. Und was kann der Grund dafür sein? Was kann der Grund dafür sein, dass Donald Trump der eigenen Bevölkerung riesen Steuern auferlegt, was die Zölle ja sind, die Unternehmen nicht tragen können und werden. Wir haben schon Massenpleiten von kleinen Unternehmen. Was kann der Sinn sein? Eigentlich macht alles nur Sinn. Ich sage nicht, dass das der Grund ist, aber auch die Maßnahmen von dem Gesundheitsminister RFK Jr. Eigentlich macht das nur Sinn durch die Linse, wenn man sagt, wie kann ich der Bevölkerung schaden? Ich sage nicht, dass das der Grund ist, aber so sieht es jedenfalls aus. Alles schadet den Menschen. Der einzige Grund könnte sein, dass man sagt, okay, dann kommt es zu Massenarbeitslosigkeit, Massenpleiten, Massenobdachlosigkeit, damit man diese ganzen Vermögenswerte billig aufkaufen kann, wie in der großen Depression. Jedenfalls läuft es auf so ein Szenario heraus.
Das klingt jedenfalls sehr, sehr dystopisch und nach einer sehr egoistischen Politik, die da geführt wird. Wenn ich mir Ihre Biografie durchlese auf Wikipedia, dann ist das sehr, sehr beeindruckend, was Sie alles in Ihrem Leben erreicht haben und auch noch von Deutschland in die USA gegangen sind. Was nicht selbstverständlich ist, dass man es dann dort schafft, wie Sie es beschrieben haben. Würden Sie einer jüngeren Sandra Navidi, die 20 Jahre alt ist und am Anfang ihrer Karriere steht, heute nochmal empfehlen, eine Karriere in den USA zu starten?
Ich bereue nicht, dass ich hergekommen bin, auch wenn ich mir zu dem Zeitpunkt, das war übrigens ganz kurz vor dem 11. September, nicht hätte vorstellen können, dass es 25 Jahre später das Amerika, was ich kannte und liebte, dass es das nicht mehr gibt in der Form. Es sind natürlich noch Reste vorhanden. 50% der Bevölkerung sind nach wie vor humanistisch und liberalen Werten verpflichtet. Aber wir haben hier eine Tyrannei der Minderheit. Würde ich mir heute, wenn ich heute Mitte 20 wäre, würde ich mir heute noch mal empfehlen, herzukommen oder anderen Leuten, würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, die Situation ist gefährlich, sie ist mindestens unvorhersehbar und von daher würde ich dieses Risiko heute nicht mehr eingehen.
Sandra Navidi, vielen, vielen Dank für diese Einblicke.
Sehr gern geschehen, Herr Wilhelm.
Und wer noch mehr darüber lesen möchte, wie die großen elitären Netzwerke in den USA funktionieren, dem sei auch noch das Buch von Sandra Navidi ans Herz gelegt, namens Superhubs. Und in DNA der USA beschreibt sie, wie die Amerikanerinnen und Amerikaner heute ticken. Wenn Sie unsere Arbeit hier beim Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement des Standard. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass unser Podcast von noch mehr Menschen gehört wird, dann teilen Sie am besten diese Folge. Geben Sie uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und schreiben Sie uns einen netten Kommentar. All das motiviert uns, Zeit in die Akquise so spannender Gäste zu stecken und auch so ausführliche Interviews zu führen. Wenn Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.